erotisch. Du bist von Psychosen fasziniert. Du liebst das Parfüm deiner Neurosen. Persönlichkeiten und Komplexe in vielen Facetten.
Richtig geraten, hier ist Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger.
Halluzinationen, Europa.
Neurotisch.
Europa neurotisch, ganz genau. Hier ist wieder die Chronologie der Nötigung.
Neurotisch.
Die Sendereihe geht heute in ihren 10. Akt.
Emotionen
und manische Depressionen.
10. Akt mit dem Titel Seit 5 Uhr wird zurückgenötigt.
Lethargie, Egomanie, Erotomanie.
Wir verfolgen ja seit 2010 den Verlauf der Euro-Schuldenkrise. Heute haben wir im 10. Teil 12 Beiträge aus dem ersten Halbjahr 2015.
Autodestruktion.
Darunter sage und schreibe 7 Stück von Anton Landgraf.
Eurozentristisch.
Gespräche von.
3 von Axel Berger.
Regressionen.
Und je einen von Jörn Schulz und Jocelyn Cognard.
Neurotisch.
Kommentare und Analysen. Allesamt aus der lesenswerten Wochenzeitung Jungle World.
Erotisch.
Europa.
Wir starten im Februar 2015.
Europa. Neurotisch.
Wohl selten ist es einem einzelnen Minister gelungen, innerhalb weniger Tage halb Europa so aufzuwühlen. Kaum war die neue griechische Regierung im Amt, wies Finanzminister Yannis Varoufakis die verhasste Troika aus dem Land. Die Repräsentanten von EU-Kommission, Internationalem Währungsfonds und Europäischer Zentralbank gelten in vielen südeuropäischen Ländern als Inkarnation des Schreckens. Sie sollen überprüfen, ob sich die jeweilige Regierung an die Auflagen hält, die mit den Hilfszahlungen verbunden sind. Die Entscheidung kam nicht überraschend. Schließlich hatte das linke Bündnis Syriza schon lange versprochen, im Falle eines Wahlerfolgs die umstrittene Sparpolitik sofort einzustellen. Und Varoufakis hatte allen Grund, gleich von Beginn an hoch zu pokern. Auf dem Spiel steht immerhin der Verbleib Griechenlands in der Eurozone. Ohne weitere Hilfszahlungen wäre es in kurzer Zeit bankrott. Umgekehrt hatten die EU-Kommission und die deutsche Regierung vor der Wahl klargemacht, dass weitere Zahlungen nur erfolgen würden, wenn sich Griechenland an die Sparauflagen halte. Dabei könnten die Bedingungen für die neue griechische Regierung besser sein, um ihre Forderungen durchzusetzen. Zu Beginn der Euro-Krise 2009 galt ein Austritt Griechenlands aus der Eurozone und der damit mutmaßlich verbundene Dominoeffekt auf andere Krisenstaaten noch als größte anzunehmende ökonomische Katastrophe. Das gesamte europäische Finanzsystem wäre vermutlich zusammengebrochen. Zahlreiche Großbanken hätten den Zahlungsausfall nicht überstanden. Mittlerweile sind private Gläubiger kaum noch in griechische Schuldentitel involviert. Zudem verhindern heute der Rettungsfonds und andere Maßnahmen, dass eine Finanzkrise schnell eskalieren kann. Während noch vor wenigen Jahren die Börsenhändler panisch auf die Gefahr eines Euro-Austritts Griechenlands reagierten, betrachten sie nun den Regierungswechsel eher gelassen. Es ist kein Zufall, dass Syriza ausgerechnet mit der rechtspopulistischen Partei ANEL koaliert, die nun den Verteidigungsminister stellt und über gute Kontakte nach Russland verfügt. Zumindest indirekt signalisierte dies, welche Konstellationen nach einem Austritt Griechenlands aus der Eurozone denkbar wären. Diese Perspektive ist zwar nicht besonders attraktiv, Russland mag politisch und militärisch ein Riese sein, wirtschaftlich gleicht das Land hingegen einem Zwerg. Eine Ausdehnung der russischen Einflusssphäre nach Südeuropa ist aber sicherlich ein Szenario, das die EU und Deutschland unbedingt verhindern wollen. Ein Austritt aus der Eurozone will aber auch die griechische Regierung auf jeden Fall vermeiden. Varoufakis hatte bereits im Wahlkampf immer wieder betont, dass er die Spielregeln nicht aufheben, sondern neu verhandeln möchte. Seiner Ansicht nach hat Griechenland nur eine Chance, wenn es dem drückenden Schuldendienst entkommen kann. Die griechischen Außenstände liegen mittlerweile bei 175% des Bruttoinlandsprodukts bzw. 380 Milliarden Euro, einer Summe, die unmöglich vollständig zurückgezahlt werden kann. Dennoch fließen neue Kredite und zusätzlich generierte Staatseinnahmen in die Schuldentilgung. Obwohl die Regierung spart, wächst das Defizit. Varoufakis schlägt daher vor, die Rückzahlungen an wirtschaftliches Wachstum zu koppeln.
Ich werde sagen, helft uns, unser Land zu reformieren und gebt uns etwas fiskalischen Spielraum, dies zu tun,
erklärte er während seiner Antrittsreise durch Europa. Die Schuldentilgung soll reduziert werden, um neue Investitionen zu ermöglichen. Nimmt die Arbeitslosigkeit ab, sinken die Sozialausgaben, während die Steuereinnahmen steigen. Zudem verkündete Ministerpräsident Alexis Tsipras einen Aktionsplan, wie seine Regierung künftig Vermögende konsequenter besteuern und Korruption bekämpfen will. Radikale, gar revolutionäre Pläne sehen sicher anders aus. Vielmehr folgt die griechische Regierung keynesianischen Vorgaben, wie sie sich im Repertoire wohl jeder sozialdemokratischen Partei finden lassen. Varoufakis streitet den reformistischen Charakter seiner Ziele nicht ab. Seine Partei sei nicht angetreten, um den Kapitalismus zu bekämpfen, sondern um ihn zu retten, sagte er bereits vor einem Jahr in einem Vortrag. Von einer fundamentalen Wirtschaftskrise würde in Europa nur die extreme Rechte profitieren, führte er weiter aus, weil die Linke derzeit weder organisatorisch noch inhaltlich in der Lage sei, eine gesellschaftliche Alternative zu bieten. Warum seine Partei nun ausgerechnet den Rechtspopulismus, den sie verhindern will, durch eine Koalition regierungsfähig macht, erläuterte Varoufakis nicht. Vermutlich hat er auch ganz andere Probleme, denn in den europäischen Machtzentren stößt er mit seinen Plänen auf wenig Begeisterung. Allen voran stellte die deutsche Bundesregierung klar, dass sie an getroffenen Vereinbarungen festhalten will. Sie hat auch wenige Gründe, Varoufakis entgegenzukommen, denn sie gehört zu den größten Gewinnern der Euro-Krise. Deutschland zieht wie ein Staubsauger Kapital und qualifizierte Arbeitskräfte aus den Krisenregionen an. Während halb Europa in den vergangenen Jahren in Arbeitslosigkeit und Schulden versank, konnte sich der deutsche Fiskus über rekordverdächtige Steuereinnahmen freuen und kürzlich erstmals seit Jahrzehnten einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen. Möglich wurde dies, weil die Bundesregierung so günstig wie keine andere Regierung eines EU-Landes Kredite aufnehmen kann. Teilweise zahlen Investoren sogar Geld dafür, um ihr Vermögen im sicheren Hafen Deutschland anzulegen. Zudem drücken die Schuldenkrise und die damit verbundene EZB-Politik den Wert des Euro, was wiederum der deutschen Exportwirtschaft zugutekommt. Kein anderes Land exportiert so viel wie Deutschland. Insgesamt führten deutsche Unternehmen im Jahr 2014 Waren und Dienstleistungen im Wert von über 1 Billion Euro aus, mehr als China und Saudi-Arabien zusammen. Dass ein extremer Handelsüberschuss einem entsprechend großen Defizit in anderen Ländern gegenüberstehen muss, scheint jedoch in Deutschland kaum jemanden zu stören. Stattdessen polemisieren die Kommentatoren in den deutschen Medien erneut gegen die liederlichen Griechen.
Als Griechenlands charmanten Brandstifter
bezeichnete der Spiegel Ministerpräsident Tsipras, um in der Titelgeschichte diesen perfiden Plan zu denunzieren.
Schluss mit dem Sparen, Milliarden für die Armen. Mit solchen Botschaften kommt Alexis Tsipras bei den Wählern in Griechenland an,
heißt es darin. Tsipras hatte im Wahlkampf unter anderem angekündigt, 9000 widerrechtlich entlassene Staatsangestellte wieder einzustellen. In den vergangenen Jahren waren über 220.000 Arbeitsplätze im öffentlichen Sektor gestrichen worden. Wenig später legte die größte deutsche Boulevardzeitung nach. Bild hat dem Schrecken schon einen Namen gegeben.
Kostet das uns das?
Und fragte,
wie teuer wird das Griechenchaos für uns?
Tatsächlich könnte Deutschland bei einem Schuldenschnitt bis zu 50 Milliarden Euro verlieren, die an Kredithilfen geleistet wurden. Der Vorschlag von Varoufakis, die Rückzahlung über Jahrzehnte zu strecken, würde faktisch zum gleichen Ergebnis führen, wenngleich dieser Schnitt vielleicht mit weniger öffentlichem Aufsehen verbunden wäre. Vielleicht lässt sich Schäuble darauf ein, zumal auch er weiß, dass eine Rückzahlung der Schulden utopisch ist. Viel schwerer wiegt für ihn hingegen der Kontrollverlust, den ein Kompromiss mit sich bringen würde. Ohne Troika lässt sich der deutsche Krisenplan kaum aufrechterhalten. Gut möglich, dass nach Griechenland bald andere Länder folgen, die dann ähnliche Bedingungen fordern könnten. In Spanien werden dem Bündnis Podemos, das sich an Syriza orientiert, gute Aussichten bei den kommenden Wahlen prognostiziert. Schäuble wird daher alles versuchen, um den Preis für die Koalitionsregierung in Griechenland hochzutreiben. Die prompte Reaktion der EZB, die nach dem Rauswurf der Troika erklärte, künftig keine griechischen Staatsanleihen mehr aufzukaufen, erhöht den Druck. Hinzu kommt, dass viele Griechen ihr Vermögen ins Ausland transferieren. Zwar können sich die griechischen Banken über die Notfallkredite der Europäischen Zentralbank zunächst weiterfinanzieren, aber die Zeit wird knapp. Am Wochenende hat Tsipras eine Verlängerung der bisherigen IWF-Kredite klar zurückgewiesen. Bis Ende Februar muss seine Regierung nun eine neue Vereinbarung mit den Gläubigern erzielen, sonst droht der Bankrott. Nach Tsipras Auftritt stufte die einflussreiche Anlagebank LNG Capital die Wahrscheinlichkeit eines Austritts Griechenlands aus der Eurozone auf 50% ein. Auf Finanzminister Varoufakis und seine Regierung kommen also wichtige Tage zu. Als Wirtschaftswissenschaftler und Spieltheoretiker ist er immerhin mit schwierigen Gleichungen vertraut. Und so ist es nicht ausgeschlossen, dass er mit den Gläubigern am Ende eine verträgliche Lösung findet. Vorausgesetzt, er hat sich bei den vielen unbekannten Variablen nicht doch irgendwo verrechnet. In der deutschen Linken und der Linkspartei spricht man nicht gern darüber und auch bei Syriza macht man wenig Aufhebens davon, dass ein nicht ganz unbedeutender westlicher Politiker die Abkehr von der Austeritätspolitik unterstützt.
Sie können Länder, die sich mitten in einer Depression befinden, nicht immer weiter ausquetschen,
sagte US-Präsident Barack Obama. Vielmehr bedürfe es einer Wachstumsstrategie. Man kann es angesichts der in der deutschen Debatte vorherrschenden Ignoranz nicht oft genug wiederholen. Außerhalb Deutschlands halten 99% aller Wirtschaftswissenschaftler sowie sämtliche politisch relevanten Regierungen das Beharren auf der Austeritätspolitik für einen gefährlichen Fehler. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass den Lohnabhängigen die Tore zum Paradies geöffnet werden sollen. Vielmehr geht es darum, wenigstens einen Teil der von den Zentralbanken ausgeschütteten Billionen in produktive Investitionen fließen zu lassen, da die nächste Finanzkrise ansonsten nicht allzu lange auf sich warten lassen wird. Das hat etwas mit der Nachfrage zu tun, da irgendjemand das ganze Zeug ja kaufen muss. Am Dogma des Wettbewerbsstaats, dessen Lohnabhängige immer billiger produzieren sollen, halten die Ökonomen aber fest. Die Position des Mainstreams ist somit einige Lichtjahre näher an der Realität als die deutsche Wirtschaftsesoterik, bleibt aber widersprüchlich. Ob eine mit Strukturreformen einhergehende Abkehr von der Austeritätspolitik tatsächlich einen wirtschaftlichen Aufschwung bewirken würde, ist daher fraglich. Aber das kann uns erstmal egal sein. Wenigstens die Radikalität, ein gutes Leben unabhängig vom Aktienindex und der Laune der Bourgeoisie zu fordern, sollte die Linke aufbringen. Alexis Tsipras aber ist ein Sozi. Die Frage ist also nicht, ob er einen schmutzigen Kompromiss akzeptieren wird, sondern wie schmutzig der Kompromiss ausfallen wird. Die Forderungen von Syriza sind sehr gemäßigt. Erleichterungen beim Schuldendienst, ein Investitionsprogramm sowie die Genehmigung einiger Maßnahmen gegen die extreme Armut. Wer es schon für eine Linkswende hält, wenn die medizinische Versorgung wiederhergestellt wird, ist allzu bescheiden geworden. Einmal mehr muss die Linke zwar den Job übernehmen, den bürgerliche Kräfte längst hätten erledigen müssen, denen Erhalt und Veredelung des Humankapitals ja am Herzen liegen sollten. Daran führt kein Weg vorbei, denn der Bruch mit der Austeritätspolitik ist die Voraussetzung für jeden weiteren Fortschritt. Doch bedarf es keiner Solidarität mit Syriza, sondern nur mit deren Forderungen an die EU. Der Versuch, Deutschland zu erpressen, verdient bedingungslose Unterstützung. Notwendig ist aber auch die Kritik an Nationalismus, Putinismus und allem anderen Reaktionären, das in den Reihen des Linksbündnisses verbraten wird. Das ist kein Hobby unverbesserlicher Nörgler. Die reaktionären Tendenzen haben gesellschaftspolitische Bedeutung und der Nationalismus ist kein Späßchen, das Syriza sich aus unerfindlichen Gründen leistet, sondern integraler Bestandteil der griechischen Volksfront gegen die Austeritätspolitik, womit wir bei der anderen Seite des Kompromisses sind. Welche Zugeständnisse wird Tsipras machen? Syriza hat bereits Strukturreformen in Aussicht gestellt und darauf dürfte es hinauslaufen. Lohnsenkungen, Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, Verlängerung der Arbeitszeit, Zwang zur Selbstoptimierung für die Verwertung, Privilegien für Investoren, und so weiter. Es wird also der Moment kommen, wo Tsipras sagen wird, dass mehr wirklich nicht drin war und die Griechen sich nun den Gürtel ein wenig enger schnallend schleunigst an die Arbeit machen sollen, um das Land aufzubauen. Das bereits vor den Wahlen geschlossene Bündnis mit Anel deutet darauf hin, dass Syriza sich genau darauf vorbereitet.
Wir haben die nationale Würde
wiedergewonnen und müssen nun Opfer bringen. Das ist noch das beste zu erwartende Ergebnis, Denn Tsipras Verhandlungsmacht basiert vor allem auf der Unterstützung des globalen Establishments. Die europäischen Linken werden ihm keine große Hilfe sein, gerade weil die meisten ihm zujubeln. Damit Fortschritte erkämpft werden können, bedarf es neben dem Good Cop, dem Sozi, der die Gesetze im Parlament durchbringt und im Fall Griechenlands in der EU durchsetzen muss, des Bad Cop, der deutlich macht, dass das alles eigentlich viel zu wenig ist und es bald wirklich unangenehm wird, wenn nicht einmal das Wenige durchkommt. Das ist der Job der kämpferischen Lohnabhängigen und der Protestbewegungen. Um ihn erledigen zu können, müssen sie Distanz zum Establishment halten, denn sonst kann der Good Cop nicht auf das Verhängnis hinweisen, das droht, wenn man ihm keine Zugeständnisse macht. Doch in Deutschland müsste die Abkehr von der Austeritätspolitik nicht nur gegen die Regierung, sondern auch gegen mehr als 2/3 der Bevölkerung durchgesetzt werden. Sogar 40% der Wähler der Linkspartei sind gegen einen Schuldenerlass für Griechenland. Aber auch in Südeuropa sieht es so blendend nicht aus. Viele Linke, etwa in Spanien, denken ebenfalls in Richtung Volksfront gegen die Austeritätspolitik. Es geht gegen Korruption und die da oben. Für inhaltliche Debatten war seit Beginn der Finanzkrise genug Zeit. Der weitgehend unkritische Jubel für Syriza belegt, dass eine Radikalisierung nicht stattgefunden hat. Ein griechischer Staatsbankrott hätte derzeit weniger verheerende Auswirkungen auf die EU als vor einigen Jahren. Und die einflussreichen Befürworter einer Abkehr von der Austeritätspolitik im globalen Establishment scheinen nicht willens zu sein, ernsthaften Druck auszuüben, also Deutschland durch Sanktionen oder andere wirtschaftspolitische Maßnahmen zu einem Kompromiss zu zwingen. Der New Deal, den Tsipras aushandeln kann, wird daher schlechter ausfallen als der Franklin D. Roosevelts, der unter anderem mit einer Stärkung der Gewerkschaften einherging. Ein Thema, zu dem Syriza bemerkenswert wenig zu sagen hat. Die Lohnabhängigen werden also weiterhin für die Krise zahlen, wenn auch in kleineren Raten. Vor allem aber wird sich das Verwertungsregime verschärfen. Die Griechen müssen wettbewerbsfähiger werden und Investoren besonders günstige Bedingungen gewähren. Dieser Deal dürfte dann ein Modell werden.
Solidarpakt für ein starkes Europa, könnte es heißen.
Aufhalten lässt sich das vermutlich nicht mehr. Die griechische Bevölkerung wird so einen Kompromiss wohl akzeptieren, weil schon geringfügige soziale Verbesserungen eine Erleichterung der Lage bedeuten und die meisten Linken für die Parole vom
nationalen Schulterschluss
empfänglich sind. Dass die radikale Linke sich um elementare Menschenrechte wie das auf soziale Sicherheit kümmern muss, lässt sich auch nicht so schnell ändern. Aber etwas mehr Unbescheidenheit wäre doch wohl angebracht. Auch im Hinblick auf die gesellschaftliche Emanzipation. Dass in Tsipras Kabinett Frauen nur in geringer Zahl als Vizeministerinnen vertreten sind, ist keine Randnotiz. Im Global Gender Gap Index 2014 belegt Griechenland einen nicht gerade rühmlichen 91. Platz. Im Jahr davor war es noch Platz 81. Frauen sind in stärkerem Maße von der Krise betroffen und Fragen der Gleichstellung gelten in ökonomisch schwierigen Zeiten mehr denn je als Gedöns. Ist das für die griechische und europäische Linke kein relevantes Thema mehr? Syriza hat sich bewusst für ein Bündnis mit rechten Milieus entschieden, nicht nur in der Regierung. Bereits im vergangenen Jahr 2014 machte Tsipras den Mönchen von Athos seine Aufwartung und versprach, die Privilegien der orthodoxen Kirche nicht anzutasten. Man kann darüber streiten, welche Bedeutung der Putinismus bei Syriza hat. Unbestreitbar ist jedoch, dass das vom russischen Präsidenten verkörperte Männlichkeitsbild Antifeministen und Homophobe anspricht, die es auch in der Linken gibt. Und ein Bündnis bindet. In den bevorstehenden harten Auseinandersetzungen kann Syriza schwerlich den gesellschaftspolitischen Kurs wechseln, ohne alles zu riskieren. Verbesserungen der sozialen Verhältnisse, die nicht einmal den auch unter konservativen Regierungen in den 70er Jahren üblichen Standard wiederherstellen, zu linker Politik schön zu reden und reaktionäre Tendenzen zu ignorieren, ist kein Weg aus der Defensive. Überdies sollte die Linke ausnahmsweise ein wenig Weitblick zeigen und die Strukturreformen bereits jetzt kritisieren, statt hinterher über Tsipras Verrat zu jammern. Damit Politiker fortschrittliche Reformen durchsetzen, muss man ihnen in den Hintern treten, statt ihnen zu Füßen zu liegen. Wenn sie wirklich etwas verändern wollen, wünschen sie sich das sogar. So riet Roosevelt dem Gewerkschafter A. Philip Randolph, der ein Gesetz gegen die rassistische Diskriminierung in der Industrie forderte:
Sorgen Sie dafür, dass ich es tun muss.
Chronologie der Nötigung, Februar 2015. Es scheint, als habe sich der ukrainische Ministerpräsident Arseni Jasenjuk ausgerechnet im einstigen Deutschen Reich sein Vorbild gesucht. Heinrich Brüning, Reichskanzler zu Zeiten der Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre, schrieb später in seinen Memoiren über die von ihm eingeleitete
scheinbar planlose Deflationspolitik,
sie habe
die Welt zu einer Initiative für Streichung der Reparationen zwingen sollen.
Er schrieb sich die Leistung zu, die Krise zur Senkung der Löhne und Sozialleistungen genutzt zu haben. Die Ziele des
Hungerkanzlers
waren die Revision des Versailler Vertrags und größere Handlungsfähigkeit beim
Drang nach Osten.
Jasenjuk will die Auszahlung weiterer Tranchen aus dem Hilfsprogramm des Internationalen Währungsfonds über insgesamt 17 Milliarden US-Dollar und die Gewährung weiterer, eventuell ebenso hoher Kredite erwirken, über die derzeit verhandelt wird. Zwar ist die Ukraine, anders als das imperiale Deutsche Reich, selbst aus dem Blickwinkel der aggressivsten ukrainischen Nationalisten beim besten Willen nicht in der Lage, nach Osten zu drängen, aber im Bund mit der NATO wenigstens dabei, seinen östlichen Nachbarn in die Schranken zu weisen. Immerhin, der Feind bleibt geostrategisch der gleiche. Die zweite Ebene heißt heute
Herstellung der Wettbewerbsfähigkeit
bei weitgehender Schonung des Kapitals und ist nicht nur die Voraussetzung der IWF-Hilfen für das Land, sondern ebenso Jasenjuks Herzensangelegenheit. Dass man sich an diesen Parametern in Kiew orientieren würde, daraus hat Jasenjuk bereits im Februar 2014 keinen Hehl gemacht. Nun aber wird die Schlagzahl erhöht. In seiner Regierungserklärung hatte der alte und neue ukrainische Ministerpräsident bereits angekündigt, dass auf die Ukrainer in den nächsten Jahren
schmerzhafte Reformen
zukommen würden. Er müsse in 23 Monaten schaffen,
was in den vergangenen 23 Jahren nicht getan wurde.
Keine Alternative gäbe es zu seinem Programm. Brüning hatte in seiner Regierungserklärung vom 1. April 1930 noch gedroht:
Einen Aufschub der lebensnotwendigen Arbeiten kann niemand verantworten.
Um nichts weniger,
aber für die meisten Ukrainer eben auch nicht um mehr als
2015 zu überleben,
gehe es, so Jasenyuk gegen Ende der Rede. Die Zahlen scheinen das zu bestätigen. Auf mindestens 15 Milliarden Euro bezifferte das ukrainische Finanzministerium die Summe, die die Ukraine zusätzlich zu dem laufenden Programm des IWF kurzfristig für das Überleben brauche. Geleitet wird das Finanzministerium von der eigens für diesen Job eingebürgerten Natalia Jaresko. Sie hatte in den 90er Jahren als Expertin des US-Außenministeriums dem IWF bei den Strukturanpassungsprogrammen beratend zur Seite gestanden, später in Kiew die Wirtschaftsabteilung der US-Botschaft geleitet und zuletzt die auch in der Ukraine tätige Private Equity Firma Horizon Capital. Im vergangenen Jahr 2014 war die Wirtschaftsleistung der Ukraine um etwa 6% gesunken. Das Vorkrisenniveau von 2007 ist noch lange nicht erreicht. Devisenreserven sind binnen zwei Jahren von über 30 Milliarden US-Dollar auf weniger als 8 Milliarden geschrumpft und die Industrieproduktion ist um 13% abgestürzt. In den umkämpften Regionen des Donbass, die vor dem Bürgerkrieg noch etwa 20% zum Bruttoinlandsprodukt des Landes beigetragen hatten, ist der Einbruch besonders stark und die Perspektive einer wirtschaftlichen Wiederbelebung mindestens zweifelhaft. Hinzu kommt, dass nach Angaben der Zentralbank 3 Dutzend Banken kurz vor dem Kollaps stehen. Auf den internationalen Finanzmärkten kommt die Ukraine schon lange an kein frisches Kapital mehr heran. Zeit für Krisenmanagement also, wie eigentlich stets in der Geschichte der Ukraine seit der Unabhängigkeit. Einen ersten Erfolg ihrer spezifischen Vorgehensweise konnten Jasenyuk und Jaresko mit der Annahme des am 29. Dezember in den frühen Morgenstunden durchs ukrainische Parlament gepeitschten Haushaltsentwurfs verbuchen, der in seiner letzten Fassung den Abgeordneten zwar nicht einmal vorgelegen hatte, aber dennoch eine, wenn auch knappe Mehrheit der Abgeordneten der Regierungsparteien fand. Stellen- und Lohnkürzungen im öffentlichen Dienst. Lehrer müssen mehr Unterrichtsstunden geben. Gerichte werden zusammengelegt und Verwaltungen zu mehr Effizienz angehalten. Sind darin genauso vorgesehen wie die Privatisierung von 80% der 1500 Staatsbetriebe sowie die Streichung der bisher in der Verfassung festgeschriebenen kostenlosen Gesundheitsversorgung und der kostenlosen Schulspeisung sowie die Verringerung der Schulpflicht von 11 auf 9 Jahre. Am härtesten dürften die Einsparungen Rentnerinnen und Rentner treffen. Hier bestehen aufgrund der Altersstruktur der ukrainischen Gesellschaft und des geringen Beschäftigungsstandes trotz des mickrigen Rentenniveaus offensichtlich die größten Sparpotenziale. 2013 betrugen die Ausgaben für die Zahlungen mehr als 17% des Bruttoinlandsprodukts, während der OECD-Durchschnitt bei gerade einmal 8% lag. Nicht nur sind nun alle Sonderrentenzahlungen, etwa für ehemalige Soldaten, Staatsangestellte sowie Opfer der Tschernobyl-Katastrophe, sondern auch
Privilegien
wie die kostenlose Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel und vor allem die allgemeinen Gassubventionen rücksichtslos gestrichen worden. Diese hatten vor allem den Rentenempfängern bei einer Durchschnittsrente von umgerechnet zwischen 60 und 70 Euro überhaupt noch ein Überleben ermöglicht. Zudem soll die Aussetzung der automatischen Anpassung der Rentenhöhe an die Inflation bei einer Rate von zuletzt 90% 2014 nicht ganz unerheblich
bis zur Stabilisierung der Volkswirtschaft,
so Jasenyuk, vermutlich also recht lange, den Staatshaushalt entlasten. Natürlich gibt es auch Gewinner unter der neuen Regierung, überwiegend die Altbekannten. Vorgesehen sind etwa eine noch durch Steuergesetze zu regelnde Reduzierung der Steuerarten und vor allem die zweistufige Senkung des Einheitssteuersatzes sowie ein Verbot der Überprüfung von Unternehmen durch die Finanzbehörden innerhalb der nächsten beiden Jahre. Selbst die reduzierte Steuer auf Gewinne aus dem Rohstoffhandel, ein spezifisches Privileg der Oligarchen, bleibt unangetastet. Und auch die größere Eigenverantwortlichkeit der Regionen beim Haushalt. So dürfen sie nun beispielsweise selbstständig Kredite am internationalen Finanzmarkt aufnehmen und die vergrößerte Quote der Zuweisungen von Steuereinnahmen an die Regionen dürften als Einladung an Oligarchen und ihre politischen Sachwalter zu Korruption und Nepotismus
im korruptesten Land Europas,
wie eine IWF-Delegation festgestellt hatte, zu verstehen sein. Hinzu kommt, dass die Regierung sich die Herstellung eines Wettbewerbsarbeitsmarktes vorgenommen hat, den Jasenjuk beim Werben um seinen Haushalt ausdrücklich mit der Zurückdrängung der bereits geschwächten Gewerkschaften sowie mit Lohnkürzungen bei einem Durchschnittslohn von weniger als 250 Euro und der Reduzierung von Sozialabgaben verbunden wissen wollte. Auf viel Widerstand ist Jasenjuks Regierung dabei bisher nicht gestoßen. Auch das erinnert an Brüning, der stolz verkündet hatte, die Löhne gesenkt zu haben,
ohne dass es zu irgendeinem Streik gekommen wäre.
Wenn überhaupt, und auch hier gibt es historische Parallelen, gibt es Proteste von rechts. Anlässlich der Haushaltsannahme randalierten vor dem Parlamentsgebäude etwa 500 Anhänger des rechten Sektors. International ist die Unterstützung für diese Deflationspolitik, die den Sparkurs mit dem Verzicht auf Steuereinnahmen aus Kapitalerträgen und der Verbilligung der Arbeitskraft verbindet, weiterhin ungebrochen. Viel Lob für seine Reformen erntete Jasenjuk nicht nur aus den USA. Der Begründer der unter anderem vom Außenministerium der USA und der NATO finanzierten Open Ukraine Foundation gilt im Gegensatz zum EU-freundlichen Präsident Poroschenko als deren strikter Parteigänger, sondern auch aus Deutschland, wohin ihn die erste Reise des neuen Jahres führte. Bundeswirtschaftsminister Gabriel fand genauso lobende Worte für die nachhaltigen Reformen der ukrainischen Regierung wie einen Tag später Angela Merkel für den
riesigen Erfolg
der Haushaltsverabschiedung. Ob aus historischer Reminiszenz heraus? Mit einem Kredit der EU in Höhe von immerhin 500 Millionen Euro als Soforthilfe für den
schwierigen Weg der politischen und wirtschaftlichen Stabilisierung,
so Gabriel, konnte der ukrainische Ministerpräsident den Rückweg nach Kiew antreten. Lange wird auch das nicht reichen. Aber er wird mehr bekommen, der Hungerkanzler aus Kiew, für seine Treue zum Westen und seine fast beispiellose Schocktherapie im Innern. Im letzten Moment wurde der Crash noch abgewendet. Ohne die vorläufige Einigung, die die Vertreter der griechischen Regierung und der Eurogruppe vorige Woche in Brüssel erzielten, müsste die griechische Notenbank bald wieder Drachmen drucken. Doch wer bei den zähen Verhandlungen gewonnen oder verloren hat, lässt sich nicht so einfach klären. So zeigt sich Finanzminister Schäuble reichlich mürrisch, weil er sich mit seinem fundamentalistischen Kurs, der jeglichen Kompromiss ausschloss, nicht durchsetzen konnte. Unterstützung erhielt Schäuble dabei nicht nur von seinen üblichen Verbündeten wie Finnland, sondern auch von der spanischen und portugiesischen Regierung. Diese fürchten, dass sich linke Bündnisse auch in ihren Ländern etablieren könnten, wenn Syriza erfolgreich ist. Ministerpräsident Tsipras sprach hingegen von einer gewonnenen Schlacht. Griechenland könne die Sparmaßnahmen und die Troika hinter sich lassen, sagte er in einer Fernsehansprache.
Wir folgen nicht länger einem fremden Drehbuch,
jubelte Finanzminister Yannis Varoufakis. Angesichts der Resultate, die sie bei den Verhandlungen erzielten, mutete die Euphorie jedoch seltsam an. Tatsächlich hat sich wenig verändert. Die sogenannte Troika aus Internationalem Währungsfonds, Europäischer Zentralbank und der EU-Kommission heißt nun
Institutionen.
Das verhasste Memorandum, in dem der harte Sparkurs festgeschrieben wurde, wird künftig als
Vereinbarung
bezeichnet. Ansonsten funktioniert vieles weiter wie zuvor. Die Institutionen kontrollieren weiterhin die griechische Regierung, die wiederum die alte Reform- und Sparagenda umsetzen muss. Sonst scheitert das Hilfsprogramm, das die Regierung in Athen unbedingt benötigt. Doch wie will Tsipras die Pläne umsetzen, die er vor den Wahlen verkündet hat? Demnach sollen etwa unrechtmäßig entlassene Beamte wieder eingestellt werden. Auch ein Sozialpaket für bedürftige Familien ist angekündigt. Immerhin konnte Tsipras erreichen, dass die Sparvorgaben ein wenig gelockert werden. Seine Regierung darf einen geringeren Haushaltsüberschuss erwirtschaften, als von der konservativen Vorgängerin verlangt worden war. Das Zugeständnis allein wird jedoch kaum reichen, um die Vorhaben zu finanzieren. Die Liste mit den Reformvorschlägen zeigt, wie es, wenn überhaupt, der Koalitionsregierung in Athen noch gelingen könnte, ihre Wahlversprechen einzuhalten. So will sie Schmuggel und Korruption bekämpfen, sowie Vermögende stärker besteuern. Lukrativ wäre es auch, der steinreichen orthodoxen Kirche ihre steuerlichen Privilegien zu entziehen. Allerdings liefe Tsipras dann Gefahr, die rechtsnationalistischen
unabhängigen Griechen
als Koalitionspartner zu verlieren. Die Partei versteht sich als Vertreterin des reichen Großbürgertums. So verfügt Panos Kamenos, der ANEL-Vorsitzende und Verteidigungsminister, über enge Verbindungen zu den griechischen Schifffahrtsmagnaten. Seine Partei steht auch der orthodoxen Kirche sehr nahe. Gelingt es der Regierung nicht, die zusätzlichen Gelder bei der Oberschicht und der Kirche einzutreiben, bleibt ihr nach dem Ergebnis von Brüssel nicht viel anderes übrig, als die Politik ihrer Vorgängerinnen fortzuführen, wenn sie den Euro beibehalten will. Kürzen und sparen bei jenen, die bereits wenig haben. Chronologie der Nötigung. März 2015. Kaum hat die griechische Regierung einen drohenden finanziellen Kollaps abgewendet, droht schon die nächste Katastrophe. Ohne weitere Kredite der Eurogruppe wird das Land bald pleite sein. Dann würde die griechische Schuldenkrise das denkbar schlechteste Ende nehmen, den Austritt Griechenlands aus der Eurozone aufgrund akuter Zahlungsunfähigkeit. Einen Begriff gibt es dafür schon, Grexident, der Austritt als Betriebsunfall. Zwar will man in der EU diese Entwicklung unbedingt vermeiden.
Es wird niemals einen Grexit geben,
beteuerte EU-Kommissionspräsident Juncker am vergangenen Wochenende. Ein Austritt würde der Reputation der EU in der Welt schwer schaden. Doch mittlerweile hat sich die ökonomische Situation Griechenlands so verschlechtert, dass ein Ende mit Schrecken nicht mehr ausgeschlossen ist. Die Regierung von Ministerpräsident Tsipras muss allein binnen Monatsfrist Verbindlichkeiten von 1,5 Milliarden Euro erfüllen. Bis Ende des Jahres sind es rund 20 Milliarden Euro. Zugleich reichen die Steuereinnahmen kaum mehr aus, um die laufenden Staatsausgaben zu decken. Tsipras läuft die Zeit davon. Neue Hilfskredite gibt es erst, wenn die von der Eurogruppe geforderten Reformen umgesetzt werden. Doch selbst wenn dies im Eiltempo gelingen sollte, wird sich der erhoffte Effekt in Grenzen halten. Wohlhabende Griechen haben ihr Vermögen längst außer Landes geschafft, wie beispielsweise der ehemalige Finanzminister. Allein im Januar sind 27 Milliarden Euro auf ausländische Konten transferiert worden. Übrig bleiben jene, die sowieso schon wenig verdienen und die deswegen versuchen, sich möglichst den Steuerzahlungen zu entziehen. So bleiben die Einnahmen weit hinter den Erwartungen zurück. Bis Anfang März fehlen bereits über 250 Millionen Euro. Der einzige Ausweg aus dieser fatalen Lage wäre eine politische Entscheidung, die Griechenland Zeit gäbe, sich zu erholen, anstatt jeden Euro in eine Schuldentilgung zu investieren, die schon lange reiner Selbstzweck ist. Dass die Gesamtschulden in Höhe von rund 320 Milliarden Euro jemals zurückgezahlt werden können, glaubt wohl selbst der deutsche Finanzminister Schäuble nicht mehr. Die rigiden Auflagen dienen mittlerweile vor allem dazu, ein Exempel zu statuieren. Eine Abkehr von der Sparpolitik soll es für Griechenland nicht geben. Sonst kommt man in Spanien, Italien oder Portugal vielleicht noch auf ähnliche Gedanken. Dabei steht auch für die Regierungen der Eurozone viel auf dem Spiel. Die ökonomischen Folgen eines Austritts Griechenlands sind mittlerweile kalkulierbar, die politischen nicht. Einen weiteren Failed State an der Peripherie kann sich Europa nicht leisten. Darin liegt vermutlich auch die einzige Chance für Tsipras, um sich am Ende doch noch mit der Eurogruppe zu einigen. Ein Kompromiss könnte darin bestehen, den Schuldendienst auszusetzen oder zeitlich so zu strecken, dass die griechische Regierung wieder Mittel generieren kann, um für Wirtschaftswachstum zu sorgen. Ob es gelingt, wird bis zur letzten Minute offen bleiben. Ende April verstreicht die letzte Frist. Wenn sich bis dahin keine Einigung ergibt, erhält Griechenland keine weiteren Kredite. Gut möglich aber, dass der Regierung schon vorher einfach das Geld ausgeht. Das Märchen hielt sich nur einen Monat lang. Was mit der Hoffnung begann, Syriza werde die Austeritätspolitik beenden und die negativen Auswirkungen der Krise eindämmen, endete de facto im Scheitern. Keines der Wahlversprechen Syrizas, wie die Erhöhung des Mindestlohns oder die Wiedereinführung von Tarifverhandlungen, wurde von der sogenannten Troika aus EU-Kommission, IWF und Europäischer Zentralbank akzeptiert. Es gibt keine Diskussion über einen Schuldenschnitt oder eine Verlängerung der Fristen für die Schuldenzahlung und die Austeritätspolitik wurde nicht untergraben. Von Syriza angebotene Kompromisse wurden ebenso verworfen. Etwa der Vorschlag, 70% der vorherigen Memorandumsvereinbarungen zu akzeptieren. Kommentatoren erklärten die Ereignisse gewöhnlich, indem sie auf die jeweilige nationale Politik zurückgriffen. Deutschland wird eine unangefochtene Hegemonie zugesprochen. Griechenland wird die Rolle der armen, unterdrückten Nation zugeschrieben. Doch in Wirklichkeit ging es bei den Verhandlungen zwischen der griechischen Regierung und der Eurogruppe nicht um die Behandlung Griechenlands als Nation oder die Beendigung der gewaltsamen inneren Entwertung der griechischen Wirtschaft, sondern vielmehr um den Konflikt zwischen zwei unterschiedlichen Strategien des europäischen Kapitals, wie die Krise zu bewältigen sei. Einerseits die dominierende Erzählung, die neoliberale Austeritätspolitik mit reduzierten Haushalten, niedrigeren Löhnen und weniger Wohlfahrt stelle den einzig möglichen Weg aus der Krise dar. Andererseits der keynesianische Ansatz, der davon ausgeht, der beste Weg für das Kapital, die Krise zu überwinden, bestehe in höheren öffentlichen Ausgaben, Erhöhung der Nachfrage und Investitionen. Die beiden konkurrierenden wirtschaftlichen Ansätze existieren innerhalb desselben Rahmens. Dieser wird weder vom Wunschdenken der Anhänger Syrizas definiert, noch von der Unnachgiebigkeit Deutschlands durchgesetzt. Entgegen einer Lesart, die die Ablehnung des Programms von Syriza als ein Ergebnis der Dickköpfigkeit Deutschlands betrachtet, wurde die Möglichkeit, von der dominanten neoliberalen Politik abzuweichen, nicht vom deutschen Finanzminister Schäuble abgelehnt, sondern vom aufeinander abgestimmten Chor von 18 EU-Mitgliedstaaten, dem IWF und am wichtigsten der Europäischen Zentralbank. Die Fortführung des Austeritätsprogramms wurde ursprünglich dadurch gesichert, dass Griechenland bereits im Januar vom Programm des Quantitative Easing, der Erweiterung der Geldbasis durch den Ankauf von Staatsanleihen, ausgeschlossen wurde. Im Februar folgte der Abzug der restlichen 11 Milliarden Euro aus dem griechischen Finanzstabilisierungsfonds zugunsten des europäischen Finanzstabilisierungsfonds EFSF. Des Weiteren wurde die Fortsetzung des Sparprogramms mit einer von der EZB orchestrierten Liquiditätsverknappung erzwungen, die den Umfang dessen reduzierte, was für die Notfall-Liquiditätshilfe als Sicherheit von Griechenland akzeptiert wird und die Herausgabe kurzfristiger griechischer Staatsanleihen deckelte. Zuletzt warnte die Europäische Zentralbank, sollte Griechenland nicht die Bedingungen des Programms akzeptieren, müssten Kapitalkontrollen eingeführt werden, um einen Ansturm auf Banken zu vermeiden. Denn während viele Griechen die Regierung Syrizas bei ihren Verhandlungen formal unterstützten, leerten sie zur selben Zeit ihre Sparkonten. Diese Haltung war nicht widersprüchlich. Alle verstanden, dass ein Austritt aus der Eurozone und die Rückkehr zur Drachme sich wieder einmal am Horizont der Eurokrise abzeichneten. Da Sparer in Griechenland in einem solchen Fall eine mindestens 50-prozentige Entwertung ihres Guthabens hinnehmen müssten, war es eine vernünftige Entscheidung, ihr Geld zu Hause oder bei ausländischen Banken zu lagern. Einige haben damit Karriere gemacht, die Rückkehr zur Drachme als Lösung aller Probleme zu preisen. Aber man muss keinen Doktor in Wirtschaftswissenschaften haben, um zu verstehen, dass das sofort einen Zusammenbruch der Importe, einen dramatischen Verlust an Kaufkraft und eine drastische Verschlechterung der Lebensbedingungen zur Folge hätte. Und da Kursschwankungen über einen erheblichen Zeitraum andauern dürften, würden jegliche Lohnerhöhungen, die der Staat als Instrument gegen die sinkenden Konsumausgaben aufbringen mag, durch die steigende Inflation aufgezehrt werden. Die Aussichten für verarmte Griechen sind einfach: weitere Verelendung. Berichten der OECD zufolge war Griechenland unter den EU-Mitgliedstaaten bislang führend in der Umsetzung von Reformen und wurde für seine Offenheit für Restrukturierungen gelobt, vor allem auf unpopulären Gebieten wie der Arbeitsmarktregulation und der Sozialfürsorge. Dennoch hat sich die griechische Wirtschaft nicht einmal annähernd wieder stabilisiert. Die Produktivität ist eingebrochen, die Nachfrage gesunken und das Bruttoinlandsprodukt um 25% geschrumpft. Die Arbeitslosigkeit ist zu hoch, während die Staatsschulden untragbar bleiben. Trotz dieser Tatsachen bleibt die Austeritätspolitik unangefochten. Das Argument derer, die diese Maßnahmen weiter unterstützen und durchsetzen, lautet, es gebe keine Alternative zu diesem Weg. Die Anpassung brauche ihre Zeit, es werde hart werden für die griechischen Bürger, aber es gebe ein Licht am Ende des Tunnels. Die Ablehnung der Reformen bedeute den Austritt aus der Eurozone, ein Schicksal, das als schlimmer als die Austeritätspolitik gilt. Es wird klar, dass die Möglichkeit, die staatliche Politik innerhalb der Eurozone zu ändern, in welche Richtung auch immer, nicht zur Debatte steht. Das würde nur antieuropäische Kräfte stärken und dabei eine Dynamik in Gang setzen, die bald außer Kontrolle geraten könnte. Jedenfalls wird diese widersprüchliche Lage, die Eurozone zu retten, indem die zentrifugalen Kräfte gestärkt werden, nicht dadurch bewältigt, dass auf verschiedene Formen der kapitalistischen Restrukturierung verwiesen wird. Anders als es eine desorientierte Linke propagiert, liegt die Lösung der Probleme des heutigen Proletariats in Griechenland wie im Rest Europas nicht in keynesianischen Maßnahmen. Wachstum, Anstieg der Produktivität, Wettbewerb und ökonomische Stabilität als Schlüsselfaktoren für die Verbesserung der Lage der Arbeitenden anzupreisen, setzt die Befürwortung jenes Rahmens voraus, der zur Krise geführt hat. Wenn nationale ökonomische Restrukturierung und Wettbewerb das gelobte Land bedeuten, wird der dominante neoliberale Weg sowohl für das Kapital als auch für seine Subjekte überzeugender sein als seine keynesianische Alternative. Insbesondere in Griechenland, wo jedwedes keynesianische Programm von der Troika selbst getragen werden müsste. Des Weiteren dienen Währungen, egal ob Euro oder Drachme, zuallererst immer noch einem Herrn, kapitalistischen gesellschaftlichen Verhältnissen. Die einzige Möglichkeit der Arbeitenden, ihre Lebensbedingungen zu verbessern, liegt darin, über diese Dilemmata hinauszudenken und herauszufinden, welche potenzielle Macht eine Krise ihnen bieten kann. Bis dahin werden sie zwischen Hammer und Amboss gefangen sein. Die Worte waren freundlich, die Gesten bemüht. Der griechische Ministerpräsident Tsipras und Bundeskanzlerin Merkel versuchten bei ihrem Treffen in Berlin einen möglichst positiven Eindruck zu vermitteln. Dabei hat sich trotz aller Absichtserklärungen nur wenig an der Ausgangslage geändert. Ohne weitere Hilfszahlungen ist Griechenland bald pleite. Diese gibt es jedoch nur unter Auflagen, die wiederum Tsipras nicht mehr akzeptieren will. Und auch die Bundesregierung lässt sich nicht von ihrem eingeschlagenen Kurs abbringen. Die Euro-Rettung ist auf Autopilot eingestellt, lautet die simple Botschaft aus Berlin. Selbst wenn sich der griechische Krisenflieger längst im Sturzflug befindet, darf an dem programmierten Ablauf nicht gerüttelt werden. Falls das gemeinsame Projekt zerschellt, kennt man in Deutschland immerhin schon den Schuldigen. Seit das linke Bündnis Syriza in Athen regiert, werden in den Boulevardzeitungen wieder die üblichen Stereotype bemüht und die Repräsentanten der griechischen Regierung mit dem Stinkefinger durch Talkshows getrieben. Der Hass auf die Griechen gleicht dabei einer konformistischen Rebellion. Die Ressentiments gegen die Wirtschaftseliten werden auf jene übertragen, die besonders unter der dogmatischen Austeritätspolitik zu leiden haben. Demnach verprassen die vermeintlich gewissenlosen Griechen die hart erarbeiteten deutschen Steuergelder und verhalten sich dann auch noch unverschämt gegenüber ihren Gläubigern, weil sie nicht mehr glauben, dass weiteres Sparen sinnvoll ist. Kaum jemand will überhaupt noch wissen, wie die Krise ursprünglich begonnen hat. Die Hilfszahlungen der sogenannten Troika kamen vor allem deutschen und französischen Banken zugute, die mit öffentlichen Geldern gerettet wurden. Seitdem dreht sich das Schuldenkarussell. Die Regierung in Athen erhält neue Kredite, um alte Schulden abzutragen. Das Spiel könnte wohl ewig weitergehen, wenn nicht nebenbei die griechische Wirtschaft kollabieren würde. Skandalös an der deutschen Austeritätspolitik ist nicht nur die immense soziale Ungerechtigkeit, die sie in allen Euro-Ländern erzeugt. Noch gravierender ist ihre Unvernunft. Sie verschlimmert die Probleme, anstatt sie wenigstens abzumildern. Sie führte Griechenland in die schlimmste wirtschaftliche Krise seiner neueren Geschichte, die es wiederum erheblich erschwert, endlich die korrupten staatlichen Strukturen zu zerschlagen. Sie führt zur Renationalisierung in Europa und zerstört die Hoffnung, dass in der Eurozone halbwegs rational über die gemeinsamen Ressourcen entschieden werden kann. Stattdessen orientiert sich der halbe Kontinent an einem Plan, der offensichtlich nicht funktioniert. Schon längst geht es nicht mehr um vermeintlich notwendige Reformen, die durchgesetzt werden sollen, sondern um ein Prinzip, das in Deutschland heilig ist. Wer Schulden hat, der muss auch zahlen. Vorausgesetzt natürlich, es geht dabei nicht um alte Rechnungen aus der Nazizeit. Viel Zeit, um eine Korrektur einzuleiten, bleibt nicht mehr. Die Zahlungsfähigkeit der griechischen Regierung bemisst sich mittlerweile nicht mehr in Monaten, sondern in Wochen oder vielleicht sogar nur noch in Tagen. Scheitert die Regierung, dann helfen auch keine freundlichen Worte oder Gesten. Dann beginnt das Ende des gemeinsamen Projekts namens Europa. Chronologie der Nötigung, April 2015. Seit die Europäische Zentralbank Ende Januar 2015 ihr Programm zum Ankauf von Staatsanleihen mit einem Volumen von über 1 Billion Euro aufgelegt hat, sinkt der Wert des Euro. Während man im Mai 2014 noch etwa 1 US-Dollar 40 für einen Euro bekommen konnte, nähert sich der Kurs immer weiter einem paritätischen Verhältnis, das es zuletzt im Jahr 2002 gegeben hatte. Vor allem, wenn die Ankündigung der Präsidentin der US-Notenbank Janet Yellen, die Nullzinspolitik endlich zu beenden, ab Sommer in die Tat umgesetzt werden sollte, könnte sich der Trend nochmals verstärken. Zwar fand sich in der Erklärung des EZB-Präsidenten Draghi Ende Januar viel zur Deflationsbekämpfung und nichts zur Abwertungspolitik, aber dass diese zumindest mit intendiert war, fiel nicht nur beim Wall Street Journal auf.
Abwertung ist jetzt Europas Wachstumspolitik,
betitelte es den Bericht über die EZB-Entscheidung. Vor allem in den USA ist man dementsprechend alarmiert. Yeah, that's right. Mitte März hatte Yellen bei der Pressekonferenz der US-Notenbank die eigentlich für die seit einem Jahr angekündigte Bekanntgabe der Leitzinserhöhung anberaumt war, überraschenderweise keinen konkreten Zeitplan angegeben. Sie verwies auf
die internationalen Entwicklungen.
Zur Erklärung sagte der Chefökonom Präsident Obamas, Jason Furman,
der Absturz des Euro bedeutet Gegenwind für die USA.
Darauf müsse man eine angemessene Antwort finden. Bereits Anfang Februar hatte US-Finanzminister Jack Lew unter Benennung des EZB-Programms gedroht, wenn
andere Länder eine unfaire Devisenpolitik verfolgten,
seien die USA
zum Gegenschlag bereit.
Auf den Kommandohöhen des US-amerikanischen Kapitals wird man dies gerne gehört haben. Chad Moultrie, Chefökonom des wichtigsten US-Industrieverbandes, hatte Yellen schon vor der Pressekonferenz der Fed vor den Schäden gewarnt, die eine weitere Verteuerung des Dollarkurses in der Exportindustrie anrichten würde. US-Konzerne wie der weltgrößte Konsumgüterhersteller Procter & Gamble, der Einzelhandelsgigant Walmart oder Caterpillar, der Weltmarktführer bei Baumaschinen, hatten seit Jahresbeginn öffentlichkeitswirksam auf die Probleme der Exporteure wegen der Aufwertung des US-Dollar hingewiesen. Auch Pfizer, McDonald's und Microsoft hatten ihre Gewinnrückgänge auf den starken Dollar zurückgeführt. Und selbst Apple-Geschäftsführer Tim Cook, der im Jahr 2014 für seinen Konzern noch den höchsten Gewinn der Wirtschaftsgeschichte hatte verbuchen können, reduzierte jüngst wegen der
heftigen Währungsvolatilität
die Gewinnaussichten für das laufende Jahr 2015. Es handelt sich nicht um Einzelfälle. Die Investmentberatungsgesellschaft Maldin Economics schätzt, dass die 500 größten Unternehmen der USA im vergangenen Jahr fast die Hälfte ihres Umsatzes und ihrer Gewinne im Ausland erwirtschaftet hätten. So erklärt sich auch der derzeitige Investitionsrückgang. In einer Umfrage der Duke University hatten 2/3 der größten US-Exporteure über negative Folgen des hohen Dollarkurses geklagt. Und jeder 4. hat bereits die Kapitalaufwendungen gekürzt.
Wir stecken mitten in einem hässlichen Wettbewerb, ob die Eurozone, Japan oder Kanada gegenüber dem Dollar am meisten abwerten können,
fasste der Ökonom Campbell Harvey die Befragung zusammen. US-Exporteure würden
von diesen konkurrierenden Abwertungen bestraft, was zu niedrigeren Gewinnen und Beschäftigungsverlusten führe.
Denn nicht nur Europa befindet sich im Währungskrieg. Die seit Ausbruch der Finanzkrise betriebene Nullzinspolitik der Federal Reserve, die durch den Ankauf von Staatsanleihen, das sogenannte Quantitative Easing, noch verstärkt wurde, und der damit einhergehende Wertverlust des US-Dollar waren maßgeblich mitverantwortlich für den Aufschwung in den USA. Doch begegneten die Konkurrenten der stärksten Wirtschaftsmacht der Welt dieser Politik mit denselben Mitteln und senkten ebenfalls die Leitzinsen. Neben fast allen EU-Staaten, die nicht Teil der Eurogruppe sind, neben Japan und Australien, taten dies die Schwellenländer China, Russland, Indonesien, Südkorea, Indien und die Türkei, ebenso wie ein Großteil der Staaten Asiens und Lateinamerikas. Einige Staaten reduzierten ihren Leitzins gleich mehrfach. Auch Kanada und Israel, die einen Großteil ihres Außenhandels mit den USA abwickeln, zogen mit. Leitzinserhöhungen wurden nur aus Ländern wie der Ukraine und Brasilien gemeldet, die derzeit dringend frisches Geld brauchen. Ansonsten aber steht die Federal Reserve mit ihrem nun angekündigten währungspolitischen Paradigmenwechsel hin zu Leitzinserhöhungen und ihrer Beendigung des Quantitative Easing ziemlich alleine da. Der ehemalige Chefökonom des IWF und derzeitige Leiter der indischen Notenbank, Raghuram Rajan, brachte dies auf den Punkt.
Die USA müssen eine gewisse Aufwertung des Dollar akzeptieren, einfach weil sie die Ersten sind, die in diese Richtung gehen,
kommentierte Rajan die Vorwürfe, die von US-amerikanischer Seite auch gegen Indien erhoben wurden. So hat der Dollar in den vergangenen 12 Monaten gegenüber den Devisen praktisch aller US-Handelspartner an Wert gewonnen. Im Vergleich zum 26 Währungen umfassenden handelsgewichteten Index der Federal Reserve, in ihm ist der Euro mit 16% vertreten, hat er sich um 1/6 verteuert. Dies wird zunächst allerdings viele Entwicklungs- und Schwellenländer hart treffen, wenn sie, wie es üblich ist, Schulden in US-Dollar aufgetürmt haben. Mehr als 9 Billionen Dollar an Schuldtiteln von Nichtamerikanern sollen nach Angaben der Bank für internationalen Zahlungsausgleich von US-Finanzinstituten gehalten werden. Da die Zinsen und Tilgungen in Dollar fällig werden, wird dies für die betreffenden Länder sehr teuer werden. Als riesigen Staubsauger, der Kapital aus den Schwellenländern abziehen werde, hat Brasiliens Finanzminister Guido Mantega deshalb die Dollaraufwertung bezeichnet. Davon profitieren neben US-amerikanischen auch chinesische Gläubiger, den Angaben von Morgan Stanley zufolge über 850 Milliarden Dollar geschuldet werden. Vorerst wird die Leitwährungsfunktion des Dollar die USA trotz zu erwartender Einbrüche beim Export schützen und gigantische Summen nicht nur aus den Tilgungen, sondern auch in Anleihen und Unternehmensbeteiligungen dorthin spülen. Ob etwa in Südeuropa oder Lateinamerika die wenig wettbewerbsfähigen Staaten nur wegen einer abgewerteten Währung plötzlich mit den nach wie vor dominierenden US-Konzernen konkurrieren können, bleibt zumindest fraglich, auch weil Rohstoffe weiterhin nur in Dollar gehandelt werden und so für alle außerhalb der USA teurer werden dürften. In der Vergangenheit stellte dies stets eine der Grundlagen der deutschen Kritik an einer Politik des schwachen Euro dar, den der Exportweltmeister angesichts der Konkurrenzfähigkeit seiner Produkte gar nicht nötig hat. So könnte sich einmal mehr die Voraussage des damaligen US-Finanzministers John Connally angesichts der Aufhebung der Goldbindung des Dollar im Jahr 1971 bewahrheiten.
Es ist unsere Währung, aber es ist euer Problem,
hatte er der Welt zugerufen. Mal abwarten, wie die Europäische Zentralbank dann reagiert. Kaum hatte sich der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras auf den Weg zu seinem Antrittsbesuch bei Wladimir Putin in Moskau gemacht, überschlugen sich deutsche Medien mit Spekulationen über die finsteren Absichten, die damit verbunden seien. Allen voran resonierte die Bild-Zeitung über einen möglichen
Anti-Merkel-Pakt
der beiden Politiker und mokierte sich nebenbei noch über die Hotelkosten. Umgerechnet 300 Euro pro Nacht. Tsipras hätte wohl mit einer Übernachtung im Hostel Sparwillen demonstrieren sollen. Andere Zeitungen interpretierten den Besuch beim russischen Präsidenten ebenfalls als
Drohgebärde.
Er diene vor allem dazu, die Europäische Union mit einer möglichen russisch-griechischen Allianz zu erpressen. Tatsächlich kokettiert vor allem Tsipras rechtspopulistischer Koalitionspartner Anil mit vertraulichen Beziehungen zu Putin, mit dessen reaktionären Ansichten die unabhängigen Griechen vielfach übereinstimmen. Zudem hat die griechische Regierung bereits mehrfach bekundet, dass sie von der EU-Sanktionspolitik gegenüber Russland nicht viel halte. In Moskau lobte Tsipras die kulturellen Gemeinsamkeiten und schwärmte von den Frühlingsgefühlen in den Beziehungen beider Länder. Angesichts der pathetischen Erklärungen und gemessen an den düsteren Spekulationen fielen die Ergebnisse des Besuchs dann ziemlich mager aus. Neues Geld wird Tsipras von Russland jedenfalls nicht erhalten. Es wäre für die russische Regierung auch widersinnig, Kredite zu vergeben, die sie höchstwahrscheinlich nie zurückgezahlt bekäme. Zumal die russischen Devisenreserven kontinuierlich schwinden. Folglich sagte Tsipras auf einer Pressekonferenz, dass die finanziellen Probleme Griechenlands ausschließlich im Rahmen der Eurozone geklärt werden könnten. Dass Russland alles andere als ein lukrativer Partner ist, weiß man in Griechenland spätestens seit der Schuldenkrise auf Zypern. Damals reagierte Putin auf entsprechende Anfragen der zypriotischen Regierung mit unerfüllbaren Kreditbedingungen. Auch jetzt zeigte sich die russische Regierung knauserig. Selbst der eher bescheidene Wunsch von Tsipras, das Einfuhrverbot für griechische Oliven oder Trauben zu lockern, wurde abgelehnt. Der Importstopp wurde infolge der EU-Sanktionen verhängt und hatte die griechische Agrarwirtschaft zunächst hart getroffen. Interessierter zeigte man sich in Russland hinsichtlich möglicher Investitionen. So kündigte Putin an, sich vielleicht an einigen Staatsunternehmen zu beteiligen, die auf der Privatisierungsliste der griechischen Regierung stehen. Der Hafen von Thessaloniki gehört ebenso dazu wie die staatliche Eisenbahn. Besonders spektakulär sind solche Vorhaben nicht. Schließlich sucht die griechische Regierung seit geraumer Zeit händeringend nach Investoren. Erst kürzlich hatte China angekündigt, den Hafen von Piräus zu übernehmen. Strategische Bedeutung besitzt hingegen die Ankündigung Putins, eine Gaspipeline zu bauen, die über die Türkei nach Griechenland und Europa führen soll. Die Pläne kamen auf, nachdem die ursprünglich geplante Leitung über Bulgarien am Einspruch der EU-Kartellbehörden gescheitert war. Der Bau, sollte er gelingen, könnte tatsächlich den russischen Einfluss steigern. Griechenland würde nicht nur erhebliche Zahlungen durch die Transitgebühren erhalten, sondern auch Rabatte für die eigene Energieversorgung. Serbien, Mazedonien und Ungarn erwägen ebenfalls, sich an dem Projekt zu beteiligen.
Mehrere hundert Millionen Euro
könne Griechenland ohne nennenswerten Aufwand jährlich allein durch Gebühren einnehmen, so Putin. Gut möglich, dass im Falle des Gelingens die beteiligten Staaten dann anderen russischen Interessen mehr entgegenkommen. Bereits in 4 bis 5 Jahren soll es soweit sein, wenn es nach dem Willen Putins geht. Die Eile liegt auch an der neuen Konkurrenz durch den US-Export von billigem Flüssiggas. Sind die dafür notwendigen Verladekapazitäten in Europa erst installiert, wäre die dominierende Stellung Russlands im Energiebereich ernsthaft gefährdet. 5 Jahre sind jedoch für eine Regierung, die derzeit in Wochen oder höchstens in Monaten rechnet, eine scheinbare Ewigkeit. Ob Griechenland in einigen Jahren noch Mitglied der Eurozone ist oder ein Failed State an der europäischen Peripherie, weiß wohl derzeit nicht einmal die griechische Regierung. Diese hatte vergangene Woche in letzter Minute eine fällige Tranche an den Internationalen Währungsfonds überweisen können.
Ja, ich habe mein Geld erhalten,
äußerte IWF-Direktorin Christine Lagarde zufrieden.
Stop you from listening to Boards of Canada. Maybe back next year to complain about a book or even a TV program. If you could be told what you can see or read.
Zuvor war der griechische Finanzminister Yannis Varoufakis nach Washington geeilt, um die Rückzahlung zu bestätigen.
Die griechische Regierung erfüllt immer ihre Verpflichtungen gegenüber allen Gläubigern. Und sie hat vor, dies für immer zu tun,
sagte er nach dem Treffen. Lange muss Varoufakis nicht warten, um seine mutige Aussage zu erfüllen. Noch im April stehen Zahlungen in Höhe von 2,4 Milliarden Euro an. Im Mai wird die nächste IWF-Rate von 770 Millionen Euro fällig. Insgesamt gibt es noch 15 weitere Zahlungstermine im Laufe des Jahres. Zusammengenommen wird ein hoher zweistelliger Milliardenbetrag fällig. Einen Bankrott konnte Varoufakis durch die jüngste Rückzahlung zwar vermeiden, wer den IWF nicht mehr bedienen kann, gilt als insolvent. Doch faktisch ist das Land bereits pleite. Die Regierung zapft mittlerweile die Rentenfonds an, zahlt Gehälter später aus und stellt Rechnungen für Zulieferer zurück, um der Zahlungsunfähigkeit zu entgehen. Die gravierenden Liquiditätsprobleme ergeben sich vor allem aus dem Umstand, dass die EU-Institutionen seit Monaten keine Kredite mehr aus dem Euro-Rettungsfonds überweisen. Diese soll es erst wieder geben, wenn die griechische Regierung substanzielle Reformen nachweist. Das Land finanziert sich deswegen seit Monaten vor allem über die Notfallkredite der Europäischen Zentralbank, die griechische Staatsanleihen nicht mehr als Sicherheit akzeptiert. Deswegen müssen griechische Banken nun diese Hilfe in Anspruch nehmen. Anschließend leihen sie Geld wieder an den Staat. Bislang hat die EZB das Limit für diese Hilfen wöchentlich angehoben, gerade genug, um das finanzielle Überleben Griechenlands zu sichern. Die EZB begründet ihre harte Haltung mit ihrem Mandat, das unter anderem eine direkte Staatsfinanzierung untersage. Die scheinbar neutrale Haltung der EZB ist allerdings wenig überzeugend. Ihre Praxis entspricht derzeit vor allem den Interessen der deutschen Regierung, die maximalen Druck auf Griechenland ausüben möchte. Erwiese sich die EZB als zu großzügig gegenüber Griechenland, käme dies einem Affront gegen Bundesfinanzminister Schäuble gleich. Dessen Wohlwollen benötigt EZB-Präsident Draghi wiederum, um seine großen Pläne umzusetzen. Mit einer historisch einmaligen Summe von über 1 Billion Euro kauft die Europäische Zentralbank derzeit Wertpapiere ein, um damit die deflationären Tendenzen in der Eurozone zu bekämpfen. Griechische Staatsanleihen hat Draghi davon explizit ausgenommen. Zudem verkauft die griechische Regierung nun auch Staatspapiere mit extrem kurzer Laufzeit von 6 Monaten an private Investoren. In der vergangenen Woche konnte sie an den Finanzmärkten über 1 Milliarde Euro einnehmen und damit die fällige Rückzahlung an den IWF finanzieren. Die Zinsen für die Anleihen belaufen sich jedoch auf rund 3%. Für portugiesische Papiere mit einer Laufzeit von 10 Jahren betragen sie gerade einmal die Hälfte. Vermutlich wird die Regierung von Tsipras auf diese Weise auch versuchen, die Mittel für die nächsten Rückzahlungen aufzutreiben. Darin offenbart sich auch der Irrsinn der derzeitigen Krise. Griechenland nimmt teure Kredite auf, um Schulden zu tilgen, die es früher zu günstigen Bedingungen von internationalen Institutionen wie dem IWF erhalten hatte. Mit jeder erfolgreichen Rückzahlung rückt Griechenland einen Schritt näher an den wirtschaftlichen Abgrund,
Die griechischen Staatsschulden steigen unaufhörlich. Mittlerweile liegen sie bei 331 Milliarden Euro. Das entspricht rund 180% des Staatshaushalts. Fatal wirkt sich dieser Umstand auf die griechische Wirtschaft aus. Noch Ende vergangenen Jahres 2014 erreichte Griechenland einen primären Haushaltsüberschuss und nahm wieder mehr Geld ein, als es für seine Ausgaben benötigte, wenn man vom Schuldendienst absieht. Nach 6 Jahren Rezession wurde wieder ein bescheidenes Wirtschaftswachstum erzielt. Seit einigen Monaten ist es nun auch damit vorbei. Für die ersten 3 Monate des Jahres wird ein Haushaltsdefizit von 2 Milliarden Euro erwartet. Die Steuereinnahmen gehen ebenso zurück wie die Exporte. Die Industrieproduktion sinkt ebenfalls. Dafür steigt die Arbeitslosigkeit und die Banken klagen, dass die Zahl der ungedeckten Kredite wieder zunimmt.
Egal, wo man hinschaut, die griechische Wirtschaft wird gerade stranguliert,
kommentierte jüngst die Wochenzeitung Die Zeit. Wer will schließlich in einem Land investieren, dessen ökonomische Zukunft völlig ungewiss ist? Selbst die seltenen positiven Nachrichten stimmen wenig optimistisch. Die Menge des ins Ausland transferierten Geldes nahm in vergangenen Wochen wieder ab, nachdem monatelang 2-stellige Milliardenbeträge von griechischen Banken abgezogen worden waren. Doch dieser Rückgang könnte auch einfach daran liegen, dass die meisten variablen Vermögenswerte mittlerweile auf Konten jenseits der Grenze liegen. Wer kann, hat sich schon längst davon gemacht. Ohne weitere Kredite hat Griechenland daher keine Chance, auch nur die nächsten Monate zu überstehen. Über ein mögliches drittes Hilfspaket in Höhe von 50 Milliarden Euro wird zwar mittlerweile schon offen spekuliert, Voraussetzung dafür wäre aber, dass die Verhandlungen über das zweite Hilfspaket erfolgreich abgeschlossen werden. Und dafür spricht derzeit nicht viel. Chronologie der Nötigung. April 2015. Während die meisten Ökonomen von der Finanzkrise der Jahre 2007-2008 überrascht wurden, mangelt es heute nicht an Warnungen. Bereits in ihrem Jahresbericht vom April 2013 ermahnte die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, ein Zusammenschluss von 60 Zentralbanken, ihre Mitglieder nachdrücklich, darunter die Europäische Zentralbank, die US-amerikanische Federal Reserve und die anderen relevanten Notenbanken. Da deren Bilanzen insgesamt etwa auf das Dreifache des Vorkrisenniveaus angestiegen seien, sei es dringend notwendig,
die nach wie vor langsam wachsenden Volkswirtschaften zu einem kräftigen und nachhaltigen Wachstum zurückzuführen.
Zu diesem Zweck forderte die in Basel ansässige Institution
Strukturreformen im Wirtschafts- und Finanzbereich,
deren unbedingte Voraussetzung eine Beendigung der expansiven Geldpolitik sei, der sich seit Ausbruch der Krise viele Notenbanken verschrieben haben.
Billiges Geld macht es eben leichter, Schulden aufzunehmen, anstatt zu sparen, Geld auszugeben, anstatt Steuern zu erheben, und weiterzumachen wie bisher, anstatt etwas zu verändern,
schrieben die Analysten der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Zwei Jahre später haben sich die Verantwortlichen der Notenbanken immer noch nicht zu diesem empfohlenen Kurswechsel durchringen können. Im Gegenteil. Während die Europäische Zentralbank durch den Ankauf von Staatsanleihen in Höhe von über 1 Billion Euro den Markt mit zusätzlichem Geld versorgt und die Zentralbanken fast aller Staaten ihre expansive Geldpolitik
durch die Senkung ihrer Leitzinsen fortsetzen, hat auch die Federal Reserve den angekündigten Rückzug aus dieser Politik um mehrere Monate aufgeschoben. Anfang April machte der ehemalige Chefberater der Bank für internationalen Zahlungsausgleich und derzeitige Vorsitzende des Economic Review Committee der OECD, William R. White, seinem Ärger über die Nichtbeachtung der Warnungen Luft. Nicht nur, dass das Ausstatten der Märkte mit gigantischen Geldsummen bisher keinen nachhaltigen Aufschwung bewirkt habe. Die
damit verbundenen unerwünschten Nebenwirkungen dürften sich im Laufe der Zeit immer stärker aufbauen, sagte White,
der auch schon für die Notenbanken Großbritanniens und seines Herkunftslandes Kanada tätig war.
Diese Politik muss rückgängig gemacht werden, aber ich sehe niemanden, der das tut,
beurteilte White abschließend. Natürlich könnte man diese Warnungen auch der Frustration eines alten neoliberalen Campen zuschreiben, der, sekundiert von hunderten gleichgesinnter Thinktanks, wie etwa dem Münchner IFO-Institut für Wirtschaftsforschung, gebetsmühlenartig auf die Selbstheilungskräfte des Marktes verweist. Wenn sich nicht die nächsten Blasenbildungen in der Weltwirtschaft schon abzeichneten. Denn nach der Immobilienblase kündigt sich nun die der Unternehmen an. Im US-Finanzportal Zero Hedge hat David Stockman, ehemaliger Budgetdirektor des US-Präsidenten Ronald Reagan und Gesinnungsgenosse von White, dazu unlängst aktuelle Zahlen vorgestellt, deren Aussagekraft nicht mit dem Hinweis auf den politischen Standort des Autors zu entkräften ist.
Auf dem Höhepunkt der letzten Finanzblase 2007-2008 erreichte der globale Aktienmarkt einen Spitzenwert von 60 Billionen Dollar. Infolge der Lehman-Kernschmelze ist er auf knapp 25 Billionen abgestürzt. Der aktuelle Wert der neuen Aktienblase liegt bei 80 Billionen Dollar und entspricht damit in etwa der Weltwirtschaftsleistung im vergangenen Jahr 2014. Dank der abenteuerlichen Rücksichtslosigkeit, mit der die Zentralbanker weltweit Geld ins System gepumpt haben.
Der Titel des Artikels:
Zentralbanker bedienen Weltuntergangsmaschine.
Diese Entwicklung gilt zunächst für die New Economy. Längst wurde hier der Rekordindex der an der New Yorker Technologiebörse Nasdaq gelisteten Unternehmen aus dem Jahr 2000, kurz vor dem Platzen der Dotcom-Blase, gebrochen. Um 300% hat der Nasdaq seit 2009 zugelegt. Im Schnitt werden die Unternehmen dort mit einem Kursgewinnverhältnis von 24:1 bewertet. Als normal gilt eine Relation von 14:1. Zwar ist man dabei noch weit vom Stand des Jahres 2000 entfernt, als der Durchschnittswert der Unternehmen beim Hundertfachen des Jahresgewinns lag, aber die Überbewertungen nehmen immer absurdere Formen an. So ist derzeit etwa der Zimmervermittlungsdienst Airbnb mit 20 Milliarden US-Dollar an der Börse mehr wert als jede Hotelkette und dies bei einem Jahresgewinn von nur etwas mehr als 10 Millionen Dollar. Der Fahrvermittlungsdienst Uber, dessen Jahresumsatz im vergangenen Jahr 2014 bei mageren 213 Millionen Dollar lag, erreicht mit einem Börsenwert von 40 Milliarden Dollar den doppelten Wert von Fiat Chrysler und mehr als die Hälfte des Werts des VW-Konzerns. Dazu passt auch, dass sich Facebook vor gut einem Jahr den Kauf von WhatsApp unvorstellbare 19 Milliarden Dollar kosten ließ, mehr als das Zehnfache des eigenen Gewinns, obwohl das gekaufte Unternehmen mit seinen 50 Mitarbeitern bisher kaum Gewinne erwirtschaftet hatte. Aber nicht nur in Mark Zuckerbergs Unternehmen haben die Investoren große Geldsummen angelegt, aus denen der Deal letztlich bezahlt wurde. Allein 33 Milliarden Dollar wurden im vergangenen Jahr 2014 in Unternehmensgründungen im Silicon Valley investiert, 60% mehr als im Vorjahr. Im Verhältnis zum US-Energiesektor sind dies allerdings noch geringe Summen. Den Zahlen der Beratungsfirma Dealogic zufolge sind in den vergangenen 5 Jahren Kredite in Höhe von 1,2 Billionen Dollar allein an Unternehmen aus diesem Bereich geflossen. Und dies mit steigender Tendenz, obwohl sich der Ölpreis im vergangenen Jahr halbiert hat und die ersten Firmenpleiten gerade die Spalten der Wirtschaftspresse füllen. Trotzdem sollen seit Januar bereits fast 20 Milliarden Dollar in neue Aktien und Energiefonds investiert worden sein, wie zuletzt die Wochenzeitung Die Zeit berichtete. Sie weist auch auf den für die Blasenbildung typischen Kreislauf hin.
Wegen des niedrigen Ölpreises machen die Firmen Verluste, wenn sie nach Öl und Gas bohren. Doch sie müssen bohren, sonst geben ihnen Investoren kein frisches Geld. Mit dem frischen Geld aus dem Verkauf von Aktien und Anleihen decken sie wiederum die Verluste, die sie durch das Bohren einfahren.
Profitabilität sieht anders aus. Allein im vorigen Jahr 2014 emittierten US-Unternehmen Aktien im Wert von 1,4 Billionen Dollar. Darunter befand sich gut ein Viertel Papiere, deren Bonität als sehr gering eingestuft wird. Ende März warnte zudem sogar die US-Bank Goldman Sachs, sonst selbst als wenig zimperlich bekannt, vor den Risiken, die von den Schattenbanken, also nicht der Regulierung unterliegenden Instituten, ausgingen. Auf etwa 35 Milliarden US-Dollar soll sich deren Kreditvolumen, vor allem für kleine und mittelständische Unternehmen, die sonst an keine Kredite herankamen, in den vergangenen Jahren gesteigert haben. Ausfälle sind hier programmiert, weshalb Zinsen bis zu 10% an der Tagesordnung sind. Stockmans Schlussfolgerung, den Rekordkursen liege diesmal
eine noch künstlichere und noch weniger nachhaltige Entwicklung der realen Wirtschaft zugrunde als beim letzten Mal,
ist kaum von der Hand zu weisen. Zudem habe sich die
Finanzblase des weltweiten Kreditmarktes auf 200 Billionen Dollar ausgedehnt,
was vor allem die Folge der nahezu universellen Aufkäufe von Staatsschatzbriefen durch die Zentralbanken sei. Mit der Erwartung einer erneuten
Finanzmarktimplosion in Höhe von 50 bis 100 Billionen Dollar.
Jedenfalls stehen neoliberale Ökonomen wie Stockman nicht alleine da. Jüngst hat der dezidiert linke Soziologe und ehemalige Direktor des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung, Wolfgang Streeck, in der Zeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik Ähnliches konstatiert.
Der OECD-Kapitalismus wird seit geraumer Zeit durch großzügige Injektionen freigeschöpften Geldes in Gang gehalten, im Rahmen einer Strategie monetärer Expansion, deren Architekten selbst am besten wissen, dass sie nicht beliebig lange fortgesetzt werden kann,
schreibt Streeck unter dem Titel
»Das Ende des Kapitalismus«.
Diese seltene Einigkeit in den Analysen ergibt sich letztlich aus der Banalität, dass jeder neue Akkumulationszyklus immer mit der
gewaltsamen Vernichtung von Kapital
beginnen muss, wie schon Karl Marx wusste. Irgendwann muss die Luft überakkumulierten Kapitals aus den Blasen gelassen werden, mit vermutlich verheerenden gesellschaftlichen Folgen. Von dieser Erkenntnis wollen die Verantwortlichen jedoch derzeit nichts wissen. Weiterhin ersetzen Schuldtitel auf erwarteten, in der Realität aber ausbleibenden Mehrwert die Verwertung des Kapitals in immer mehr Wirtschaftsbereichen, von der New Economy zum Immobiliensektor und bis in die Industrie hinein.
Die Hoffnung auf einen rein von Schulden angetriebenen Aufschwung,
über die der marxistische US-Ökonom Robert Brenner vor fast einem Jahrzehnt noch gespottet hatte, ist aber selbst bei den Apologeten des Kapitals längst einem Katzenjammer gewichen. Der kommende Einbruch jedenfalls scheint nur eine Frage der Zeit zu sein. Umstritten ist lediglich, wie damit umgegangen werden soll. Unabhängig davon, ob dann wieder expansive Geldpolitik oder eine
schmerzhafte Periode kumulativen Verfalls,
so Wolfgang Streeck, mit dem Ziel der Wiederherstellung der Profitabilität des Kapitals eingeleitet wird, ist auch dann von einem dauerhaften Aufschwung der Weltökonomie kaum auszugehen.
Chronologie der Nötigung. Mai 2015.
Großbritannien ist an eine morbide Gemeinschaft gefesselt, deren monströse Bürokratie alle produktiven Kräfte lähmt. So lautet das beliebte Argument britischer EU-Gegner. Stattdessen solle das Königreich lieber auf die schnell wachsenden Märkte des Commonwealth setzen. Dann wäre es auch endlich die lästigen Auseinandersetzungen mit der Europäischen Union los, die endlosen Debatten um Sozialstandards, Steuerrecht und Flüchtlinge. Dem konservativen britischen Establishment schwebt schon seit langem eine andere Gemeinschaft vor, eine Art Freihandelszone, in der Arbeitnehmerrechte keinen großen Wert besitzen. Von den Wirtschaftsliberalen auf dem europäischen Kontinent erhalten sie dafür viel Beifall. Nach seinem fulminanten Wahlsieg kann der britische Premierminister David Cameron diesen Forderungen nun weit entgegenkommen. So will er die Personenfreizügigkeit in den Mitgliedstaaten deutlich einschränken und die Formel
einer immer engeren Union
aus dem EU-Vertrag streichen lassen. Nur unter diesen Voraussetzungen wäre Cameron bereit, sich anschließend für den Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union einzusetzen. Spätestens 2017 soll in einem Referendum über diese Frage entschieden werden. Dass er sich mit seinen Forderungen durchsetzt, ist allerdings kaum zu erwarten. Vor allem die osteuropäischen EU-Staaten lehnen es kategorisch ab, die Freizügigkeit zu begrenzen. Bereits im Wahlkampf hatten xenophobe Äußerungen Camerons dort große Empörung ausgelöst. Und fast ausgeschlossen scheint es, dass sich die 28 EU-Mitgliedstaaten auf eine gemeinsame Vertragsänderung einlassen werden, die nur Großbritannien zugutekommt. Dabei haben beide Seiten viel zu verlieren. Großbritannien profitiert stärker vom gemeinsamen Binnenmarkt, als es viele dort wahrhaben wollen. Fast die Hälfte des britischen Handels findet mit den EU-Staaten statt. Zwar ist die britische Finanzindustrie in einem hohen Maße globalisiert und orientiert sich eher an den USA und Asien, aber auch für die City of London ist ein einheitlicher europäischer Markt höchst attraktiv. Für alle anderen Branchen ist er unentbehrlich. Nach aktuellen Berechnungen der Bertelsmann Stiftung und des IFO-Instituts könnte ein EU-Austritt das Land über 300 Milliarden Euro kosten. Das britische Bruttosozialprodukt könnte um bis zu 14% schrumpfen. Umgekehrt steht auch für die EU bei einem möglichen britischen Austritt viel auf dem Spiel, zumal dann auch schnell Irland folgen könnte. Wirtschaftlich könnte sie einen Austritt zwar verkraften, politisch wäre dieser aber verheerend. Ohne Großbritannien wäre der sowieso nur mühsam aufrechterhaltene Anspruch der EU, ein globaler Akteur zu sein, kaum mehr zu vertreten. Die Debatte kommt zudem höchst ungelegen, weil ein baldiger Austritt Griechenlands aus der Eurozone nicht mehr ausgeschlossen ist. Der EU droht damit gleichzeitig ein politischer und ein wirtschaftlicher Zerfallsprozess. Übrig bliebe dann eine Art Kerneuropa, das sich derzeit vor allem Rechtspopulisten wünschen. Eine schwache EU käme auch Russland sehr gelegen. Ein Austritt Großbritanniens würde somit erst den Zustand schaffen, vor dem die britischen EU-Kritiker so eifrig warnen. Eine morbide Gemeinschaft ohne Perspektiven. Es sollte der Tag der Entscheidung sein, der Wendepunkt, an dem sich endgültig erweist, ob Griechenland weiterhin den Euro behält oder pleite geht. Auch wenn der erwartete Showdown Ende vergangener Woche faktisch ausfiel, kann man zumindest eines konstatieren. Der Begriff der Krise wird im Fall Griechenlands bedeutungslos. Krise bezeichnet den Höhepunkt einer gefährlichen Entwicklung, die demnach entweder in eine Katastrophe mündet oder sich zum Besseren wendet. Was aber, wenn weder das eine noch das andere geschieht? Wenn auf das vermeintlich allerletzte Angebot bald ein neues folgt? Die Krise ist schon lange nicht mehr Ausnahme, sondern Dauerzustand, was den inflationär benutzten Begriff jedes Sinnes beraubt. Die Entscheidung ist jedenfalls wieder einmal vertagt, diesmal auf Ende Juni. Erst dann will die griechische Regierung die im Juni fälligen Rückzahlungen in Höhe von 1,6 Milliarden Euro an den IWF auf einmal begleichen. Bis dahin hofft sie, ein Abkommen mit ihren Gläubigern zu erzielen. Kommt keine Einigung zustande, ist eine Insolvenz Griechenlands wohl unausweichlich, was wiederum fatale Folgen nach sich ziehen könnte. Aber selbst wenn eine Einigung erreicht werden sollte, droht bereits die nächste Frist. Bis Jahresende 2015 sind weitere Verbindlichkeiten rund 20 Milliarden Euro fällig. Schon die aktuellen Rückzahlungen sind ohne weitere Hilfen von EZB, EU-Kommission und IWF von der griechischen Regierung nicht zu leisten. Seit geraumer Zeit haben die Gläubiger die Auszahlung eigentlich zugesagter Kredite aus dem zweiten Rettungsprogramm in Höhe von rund 12 Milliarden Euro ausgesetzt. Weitere Mittel gibt es erst, wenn die Regierung von Ministerpräsident Tsipras jene Auflagen erfüllt, unter denen das Geld einst bewilligt wurde. Die Gläubiger verlangen unter anderem Kürzungen im Sozialbereich. Die griechische Regierung soll demnach unter anderem 3 Milliarden Euro bei den Renten einsparen und die Mehrwertsteuer erhöhen. Zudem soll der griechische Staat einen Haushaltsüberschuss vor Zinszahlungen von 3% des Bruttosozialprodukts erzielen. Damit entfiele fast jeder Spielraum für Sozialprogramme. Die Regierungskoalition wurde jedoch wegen ihres Versprechens gewählt, genau solche Vorgaben künftig nicht mehr zu akzeptieren. Und zumindest Teile von Tsipras Parteienbündnis Syriza sind auch gewillt, sich dem Drängen der Gläubiger zu widersetzen. Die von den Gläubigern geforderten Rentenkürzungen und eine Steuererhöhung würden die Ärmsten treffen und seien
extreme Sparmaßnahmen,
schimpfte der Parteisekretär von Syriza, Tasos Koronakis.
Es sei eine neoliberale Schocktaktik, die nicht Grundlage einer Einigung sein kann.
Das vorgelegte Paket sei nichts anderes als ein Versuch, Griechenland
Neokolonialismus
aufzuzwingen, sagte Sozialminister Dimitris Stratoulis in einer Parlamentsdebatte.
Wenn die Regierung diesen Vorschlag akzeptiert hätte, wäre das ein ungeordneter Rückzug und eine Vereinbarung zur Unterwerfung gewesen.
Tatsächlich ist die Bilanz der bisherigen
Rettungsprogramme
mehr als zweifelhaft. Griechenland hat als Folge der harten Sparauflagen rund ein Viertel seiner Wirtschaftskraft eingebüßt. Die Realeinkommen der privaten Haushalte sind durchschnittlich um ein Drittel zurückgegangen. Die Arbeitslosenquote hat sich mit 27% mehr als verdreifacht. Und trotz des größten Schuldenschnitts in der jüngeren Wirtschaftsgeschichte sind die Verbindlichkeiten heute viel höher als zu Beginn des Hilfsprogramms. 2009 betrug die Schuldenquote noch 127% des griechischen Bruttosozialprodukts. 6 Jahre und etliche Rettungs- und Sparprogramme später liegt die Quote bei 175%, was rund 313 Milliarden Euro entspricht. Besonders bitter stößt den Griechen auf, dass sie von den bereits ausgezahlten Mitteln so gut wie nichts erhalten haben. Sie dienen fast vollständig dazu, Altschulden abzulösen, Zinsen zu zahlen oder die maroden griechischen Banken zu kapitalisieren. Auch international wird die Kritik an der Sparpolitik lauter.
Mehr Wachstum durch Austerität zu erzielen, ist die am wenigsten plausible Variante der Wirtschaftspolitik,
sagte der ehemalige US-Finanzminister Larry Summers kürzlich. Der deutsche Ansatz sei völlig verfehlt. Erst vergangene Woche forderten 26 bekannte Ökonomen, darunter Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz und der französische Wirtschaftswissenschaftler Thomas Piketty, in einem offenen Brief die europäischen Regierungschefs dazu auf, das Spardiktat zu beenden.
Die Zukunft Europas ist in Gefahr,
lautet der erste Satz des Schreibens. In Deutschland zeigt man sich indes von der Kritik wenig beeindruckt. Hier hält man im Wesentlichen an der bisherigen Sparpolitik fest. Unterstützt wird die Bundesregierung dabei auch von den meisten Euro-Staaten. Die Regierungen in Spanien und Portugal haben wenig Interesse an Erfolgen Syrizas. In beiden Ländern formieren sich oppositionelle Parteien, die sich an dem Kurs von Syriza orientieren und die den amtierenden Regierungen gefährlich werden können. Schließlich haben diese gegen große Proteste eine vergleichbar harte Sparpolitik in ihren Ländern durchgesetzt. Osteuropäische Euro-Staaten wie Slowenien oder Estland durchliefen in ihrer jüngsten Vergangenheit rigorose Austeritätsprogramme, die teilweise selbst griechische Maßstäbe übertrafen. Auch hier ist das Verständnis für die griechische Position sehr begrenzt. Finnland, die Niederlande und Österreich unterstützen schon seit langem die deutsche Haltung. Unter den Euro-Ländern kann die Bundesregierung daher auf Unterstützung zählen. Doch das heißt noch lange nicht, dass sie auch mit den anderen Gläubigern einig ist. So pocht der IWF zwar auch auf die strikte Einhaltung der bisherigen Vereinbarungen, weil Griechenland diese offensichtlich nicht erfüllen kann, drängt er allerdings konsequent auf einen weiteren Schuldenschnitt. Nur so erhalte das Land wieder eine wirtschaftliche Perspektive. Und nur wenn eine realistische Aussicht besteht, dass sich ein Land wieder erholen kann, darf der IWF überhaupt weitere Kredite vergeben. Ein Schuldenschnitt ist wiederum eine Option, die die Bundesregierung auf jeden Fall vermeiden möchte. Bislang hat sie nur Bürgschaften für Griechenland gewährt, die im ersten Hilfspaket von der staatlichen KfW-Bankengruppe ausgezahlt wurden und im zweiten Hilfspaket gegenüber dem Rettungsfonds EFSF. Insgesamt bürgt Deutschland für knapp 54 Milliarden Euro und hat bislang sogar an der sogenannten Rettung verdient. Seit 2010 hat Bundesfinanzminister Schäuble Zinsen in Höhe von 360 Millionen Euro aus Athen erhalten. Falls Griechenland jedoch pleite geht oder einen weiteren Schuldenschnitt erhält, sind die Bürgschaften ganz oder zumindest teilweise verloren. Auch die Haltung der Europäischen Zentralbank ist zumindest widersprüchlich. Einerseits drängt sie vehement auf die Einhaltung der Sparauflagen und schließt andernfalls weitere Kredite für Griechenland kategorisch aus. Andererseits bewilligt sie der Regierung sogenannte Notfallkredite, damit die Banken überhaupt überleben können. Ohne diese Hilfszahlungen, die sich mittlerweile auf rund 100 Milliarden Euro summieren, wäre das griechische Finanzsystem schon längst kollabiert. Ein Kompromiss, um wenigstens die kommenden Monate zu überstehen, könnte in einer Verlängerung der Laufzeiten für Kredite und Zinszahlungen bestehen. Faktisch käme dieses Vorgehen einem Schuldenschnitt gleich, ohne dafür jedoch den Begriff zu gebrauchen. Die Gläubiger könnten einen niedrigeren primären Haushaltsüberschuss akzeptieren. Im Gegenzug müsste die griechische Regierung, wenn sie die Mehrwertsteuer auf Strom oder Medikamente nicht erhöhen will, andere Leistungen verteuern. Ob Tsipras in den kommenden Wochen doch noch ein Abkommen mit allen Beteiligten erreichen kann, weiß er vermutlich selbst nicht. Er muss den Gläubigern mit einem Euro-Austritt drohen. Darin unterscheidet er sich auch explizit von den vorigen Regierungen, die einen solchen Schritt nie ernsthaft in Erwägung zogen und deswegen über so gut wie keine Verhandlungsmacht verfügten. Andererseits muss er alles dafür unternehmen, um den Euro zu behalten. Eine Wiedereinführung der Drachme würde Griechenland in die Steinzeit katapultieren, warnte erst kürzlich Finanzminister Varoufakis. Zugleich muss Tsipras den Kritikern in seiner Partei entgegenkommen, ohne sich ihre Forderungen nach einem Euro-Austritt zu eigen zu machen. Wie paradox die Situation ist, zeigte sich Ende vergangener Woche im griechischen Parlament. Dort zog Tsipras über die Vorgaben der Gläubiger her und bezeichnete sie als
eine böse Überraschung,
um anschließend zu betonen, dass man einer Einigung so nahe sei wie noch nie. Vielleicht gelingt es Tsipras mit seiner Taktik, die drohende Staatspleite noch abzuwenden. Aber nach der Krise ist vor der Krise. Er kann sich sicher sein, dass der nächste Showdown nicht lange auf sich warten lässt.
Du liebst das Parfüm deiner Neurosen.
Apathie, Hysterie, Hypochondrie, Bulimie, Anorexie, Nekrophilie.
Du hast multiple Persönlichkeiten und Komplexe in vielen Facetten.
Das kann man wohl sagen. Chronologie der Nötigung. Heute 10. Akt. Seit 5 Uhr wird zurückgenötigt.
Neurotisch. Neurotisch.
Seit geraumer Zeit verfolgen wir ja den Verlauf der sogenannten Euro-Schuldenkrise. Hatten wir 12 Beiträge aus dem ersten Halbjahr 2015.
Pyromanie, Bigotterie.
Und zwar vor allem von Anton Landgraf, dem Chronisten der Krise.
Autos.
7 Beiträge.
Autodestruktion.
3 Stück von Axel Berger.
Stisch.
Und je einen von Jörn Schulz.
Stisch.
Und von Jocelyn Cognard.
Pressionen, Regressionen.
Chronologie der Nötigung. Die Reihe wird fortgesetzt.
Europa,
alle Beiträge aus der lesenswerten Wochenzeitung Jungle World. Und am Mikrofon verabschiedet sich Dr. Indoktrinator. Auf Wiederhören.